Ihr Blick schweifte erneut umher, diesmal zu Admiral Akkar, der an der Seite stand und offensichtlich aufmerksam zuhörte. Paslar war sich nicht ganz sicher, warum er anwesend war, da er sich nicht gemeldet hatte, um die Leitung einer der Bodenrettungstruppen zu übernehmen. Vielleicht war er die Art von Mann, die sich nicht damit zufrieden gab, untätig auf die Berichte von Untergebenen zu warten, selbst wenn es wenig gab, was er selbst zur bevorstehenden Mission beitragen konnte. Der große, grauhaarige Kapellaner war für sie in der kurzen Zeit, die sie ihn bis jetzt kannte, paradox gewesen. Obwohl sie die Beschlagnahmung des Labors der Sternenkartographie vor Titans Stapellauf und in den frühen Tagen ihrer ersten Mission nicht besonders gemocht hatte, war er zu ihr und den meisten anderen Offizieren, mit denen sie ihn hatte interagieren sehen, niemals anders als charmant und respektvoll gewesen. Die einzigen Spannungen, die sie überhaupt mitbekommen hatte, schienen gegen Captain Riker und Commander Troy gerichtet gewesen zu sein, und selbst das hatte in der letzten Woche stark abgenommen. Paslar nahm an, dass Akkar anwesend war, um sicherzustellen, dass das Sternenflottenprotokoll genau eingehalten wurde, da der Admiral nicht unmittelbar an der Evakuierungsmission teilnehmen würde. Keru beendete seine Ansprache und Tufok begann damit, konkrete Shuttle-Zuordnungen auszugeben. Alle 8 der Typ-11-Shuttles wurden zugeteilt. Paslar bekam das Shuttle Gillespie mitsamt einer aus 6 Personen bestehenden Mannschaft. Lieutenant Pafa Eknoash Akwaba, ein Elitemitglied der Sicherheitskräfte und Andorianer, Lieutenant Eviku, der arkenitische Exobiologe, Insign Wanda Kaplanchik, eine menschliche Konoffizierin, die als Paslars rechte Hand fungieren würde, und Kadett Torvik Bukarn Guf, ein schoblikischer Ingenieurstrainee. Während sich ihr Team um sie herum versammelte, fragte sich Paslar, wie viele der dem Untergang geweihten Nail und anderen Spezies sie tatsächlich würden retten können. Sternzeit 57037,3. Wann wirst du es ihr sagen, Will? Riker, der neben seinem Kommandosessel stand, betrachtete Diana finster. Er war sich nicht sicher, wie man Donatra am besten die Nachricht überbrachte, dass ihr Plan, die Ausbreitung des Proto-Universums zu stoppen, die Zerstörung einer guten Anzahl Schiffe ihrer Flotte beinhalten könnte. »Ich bin noch nicht sicher«, sagte er, »wenn ich das Gefühl habe, dass der richtige Moment gekommen ist. Fürs Erste ist es unsere größte Sorge, sicherzustellen, dass der Rettungseinsatz gut verläuft.« Er wusste, dass er sich nicht auf die Hilfe seiner Frau verlassen konnte, diesen richtigen Moment zu erkennen. Sie würde auf dem Vanguard-Habitat sein, zusammen mit Christine Vale, einem Dutzend Ingenieuren, anderen Besatzungsmitgliedern und den Nail-Soldaten, die er als Ordnungshüter eingesetzt hatte. Er hoffte, dass es ihnen gelingen würde, das Habitat wieder flott und raumtauglich genug zu machen, um es zurück zu dem Raumspalt zu schleppen, ohne die Massen von Flüchtlingen zu töten, mit denen es vollgestopft sein würde. Glücklicherweise hatte Jaza feststellen können, dass Vanguard immer noch eine annehmbare, wenn auch abgestandene Atmosphäre zum Atmen enthielt. Also müssen wir es lediglich so weit fertig machen, dass es sich von hier wegbewegen kann, und das alles in etwa einem Tag, dachte Riker und warf einen Blick auf die uralte, pockennarbige Asteroidenkolonie, die auf dem Hauptschirm abgebildet war. Bevor die zwischenräumlichen Energieausbrüche zu zahlreich und ausgedehnt werden, um es überhaupt zu versuchen. Er überlegte kurz, ob er Christine vorschlagen sollte, als Motto auf Titans Widmungstafel »Wie schwer kann das sein?« zu gravieren, als Denkmal für seinen törichten Optimismus. »Oder vielleicht sollte das lieber jemand anders auf meinen Grabstein schreiben«, sagte er zu sich selbst, »vorausgesetzt, einer von uns kommt wieder nach Hause.« »Bitte versuch, an etwas Schöneres zu denken, Will«, sagte Diana zu ihm, ohne es auszusprechen. »Wie kann ich das, Diana?« lautete seine wortlose Antwort. »Das hier ist die größte Herausforderung, vor der ich jemals gestanden habe. Was ist, wenn ich ihr nicht gewachsen bin, wenn ich nicht stark genug bin?« Er wandte sich zu ihr um und sie blickte in seiner Seele, mit Augen, die reines Vertrauen und Liebe ausstrahlten. Dann erhob sie sich und griff dabei nach dem Pad, das den inneren Aufbau der Vanguard-Kolonie enthielt. »Du hast ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist, Imsadi«, sagte sie ihm über die mentale und emotionale Verbindung, die sie teilten, mit Gedanken so sanft wie tullianischer Seide. »Wir werden Hunderttausende von Leben retten, vielleicht sogar Millionen.« »Ja«, dachte er zurück, »aber wie viele Millionen mehr werden wir zurücklassen müssen?« Sie reckte sich und küsste ihn überraschend. Sie waren zwar übereingekommen, dass sie auf der Brücke keine offenen Zeichen der Zuneigung zeigen wollten, dennoch war der Kuss mehr als willkommen und ein kurzer Blick in den Raum zeigte, dass im Moment alle mit ihren verschiedenen Aufgaben beschäftigt waren. »Bis gleich, Imsadi«, übermittelte ihm Diana. Er mochte diese Art von Verabschiedung, denn es war ein weiteres Zeichen ihres Glaubens an ihn und seine Rückkehr. Als er sich umwandte, um sie weggehen zu sehen, erblickte er Admiral Akkar am hinteren Ende der Brücke in der Nähe des Turbolifts, aus dem er offenbar gerade getreten war. Sein Gesichtsausdruck offenbarte Riker, dass er den Kuss gesehen hatte, verriet aber nichts darüber, ob er ihn als angebracht empfand oder nicht. Riker vermutete, dass die Antwort oder nicht lautete, aber im Moment war ihm das herzlich egal. Shuttle beider Becke, Sternzeit 57037,7. Lieutenant Commander Des Yok steuerte das Shuttle beider Becke durch hohe Rauchsäulen und die zunehmenden hellen Energieentladungen. Des Yok zog die Maschine scharf nach oben, um eine eindrucksvolle Feuersbrunst in der Luft zu umfliegen, und drückte die Maschine dann wieder nach unten auf eine der stärker bevölkerten Gebiete der Küstenstadt zu. »Die Scans zeigen eine relativ sicherige Landezone an der Nordseite an, 4,2 Kilometer entfernt dicht«, sagte Lieutenant Commander Fo Hachesa mit seiner ihm eigenen Grammatik. »Ich hab sie«, sagte der Jog, während seine Krallen auf den Bedienfeldern des Shuttles herumklickten. »Wir werden in 2 Minuten da sein«, verkündete er laut. Er hörte, wie hinter ihm Lieutenant Sortello die anderen Mitglieder des Teams vorbereitete. Des Yok versuchte, ihn auszublenden, während er die Schiffssensoren dazu benutzte, um durch den aschegeschwängerten Nachmittagshimmel zu navigieren. Es war schon schwer genug, das Schiff auf Kurs zu halten, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, wie die anderen ihre Mission erfüllen würden. Sie näherten sich einem offenen Bereich in der Nähe der Küste. Große Wellen violettgrauen Meerwassers schlugen gegen die Docks und zerbrachen sie. Mehrere Nail-Raumschiffe standen auf Gebäudedächern, während Segelschiffe in den stark aufgewühlten Gewässern des Hafens hin und her geworfen wurden. Durch das vordere Fenster konnte Des Yok hunderte von Leuten sehen, die auf die Raumschiffe zuhasteten, auch wenn noch keines der Schiffe damit begonnen hatte zu starten. »Die Scans zeigen, dass diese Schiffe sozusagen am Ende sind«, sagte Hachesa, während er auf die Bildschirme zu beiden Seiten der Kabine sah. »Wer sich auch immer auf ihnen befindet, wird nicht von diesem Planeten herunterkommen.« »Können wir sie abschleppen?« fragte Sortello, der über Hachesas Schulter lugte. »Wir können die Energie nicht entbehren«, sagte Des Yok düster. »Dann bleiben wir beim ursprünglichen Plan und holen so viele wie möglich daraus.« Als Des Yok das Shuttle auf Landeanflug brachte, wichen die Nail und die anderen unter ihnen auf dem Boden nur so weit aus, dass das Shuttle knapp landen konnte. »Ich glaube nicht, dass wir schwierig haben werden, sie an Bord zu bekommen, Lieutenant«, sagte Hachesa. Sortello und die anderen bereiteten die Öffnung der Luke vor. Das verängstigte Geraune der Menge war selbst durch die Duraniumhülle des Shuttles hörbar. Im gleichen Moment, als ich die Luke öffnete, begannen Hände und andere Gliedmaßen daran zu zerren. Noch bevor sie sich weiter als ein Drittel geöffnet hatte, war ein Nail an Bord gekrabbelt. Seine Augen waren weit aufgerissen und sein Schwanz zuckte hin und her wie eine Schlange, die kurz davor stand, anzugreifen. »Wir hätten besser die Transporter benutzen sollen«, dachte Des Yok. »Auch wenn wir all unsere Energie für das Gefahrenvermeidungssystem aufsparen müssen«, andererseits wusste er, dass er nicht daran schuld sein wollte, wenn das Shuttle in seine Einzelteile zerfallen sollte, nur weil er die Fähigkeit der beider Becke, den zwischenräumlichen Störungen auszuweichen, eingeschränkt hatte. Als andere dem Nail schnell an Bord folgten, versuchte das Sternenflottenpersonal, den Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten. Des Yok bemühte sich, die erschrockenen Gesichter zu ignorieren, die sich gegen das vordere Sichtfenster pressten. Er sah Nail-Kinder, die darum kämpften, von den größeren Erwachsenen nicht zu Boden gedrückt zu werden, sowie Vertreter mindestens 4 anderer Rassen.
»Oh, Scheiße«, sagte Herr Cesar, der neben ihm auf den Schirm starrte.
Das Wort bedeutete in des Jokes skorianischer Muttersprache so viel wie »Braut«, aber er wusste, dass Fo es von Menschen aufgeschnappt hatte, für die der Begriff eine viel unangenehmere Definition hatte. Hachesa drehte sich zu ihm um, seine olivenfarbige Nase hatte ein lebhaftes Purpur angenommen.
»Da kommt eine Flutwelle auf uns zu!«
Über den Lärm der Masse versuchte Hachesa, Sortello auf sich aufmerksam zu machen, um ihn zu warnen, selbst als des Jog das Shuttle für den Start vorbereitete. Messungen zeigten, dass die sich rasch nähernde Wand aus Meerwasser etwa 2 Kilometer entfernt war und schnell aufholte. Zu schnell.
»Wir müssen jetzt sofort hier weg«, dachte er.
Aber ein schneller Blick nach hinten sagte ihm, dass das Schiff immer noch nicht voll beladen war. Dennoch konnten sie nicht länger warten. Des Jog löste den roten Alarm aus und eine Warnsirene gesellte sich zu dem ohnehin schon ohrenbetäubenden Lärm im Inneren des Shuttles.
»Lieutenant, wir müssen sofort los!«
rief er Sortello zu, obwohl er den bleichen Marsbewohner in der Menge nicht mal sehen konnte. Die Welle kam immer näher. Des Jog sandte ein Gebet an seine Göttin Tene Yachofee. Er war dankbar, dass wenigstens niemand vom Sternenflottenpersonal nach draußen gezogen worden war. Dann betätigte er den Schließmechanismus der Luke. Hinter ihm hörte er Geschrei, aber er konnte nicht sagen, ob es von den Leuten hinter ihm kam, von jemandem, der in der Luke eingeklemmt war, oder von draußen. Als er das Shuttle hochzog, erhob sich lautstarker Protest. Er sah, wie mehrere Nail und Mitglieder anderer Rassen sich an der Vorderseite des startenden Shuttles festkrallten, wie ihre Finger und Schwänze nach jeder Erhebung griffen, Entsetzen tief in ihre harten, grauen Gesichter gegraben. Und dann prallte mit gewaltiger Kraft eine Wand aus Wasser auf das Shuttle, und das Jog fühlte, wie er selbst und das Schiff sich immer wieder überschlugen. Die untergehende Sonne war durch das brackige, violettgraue Meerwasser verdeckt, und alle anderen Geräusche wurden unter dem ohrenbetäubenden Getöse begraben. Die Sicherheitsgurte, die ihn an seinen Sitz pressten, fest umklammert, betete des Jog wieder zu Tene Yachofee, dass die Schilde halten würden und dass sie die Handvoll Einwohner Ogens würden retten können, die sie an Bord gebracht hatten, ganz zu schweigen von ihnen selbst.